Ich habe es euch angekündigt, mein Thema für die nächste Zeit heißt Mission. Und als ich mir überlegte, wie ich die heutige Predigt zu diesem Thema einleite, fand ich am Anfang der Woche in meinem Andachtsbüchlein tägliche Andachten von Heinrich Giese Folgendes. Und das fand ich wäre eine gute Einleitung. Apostelgeschichte 2,47 steht, und die Gemeinde mehrte sich, was wir von uns nicht sagen können. Aber das steht ja nicht. Es steht hier weiter, viele Gemeinden haben Verluste. Christen verkrümeln sich, wenn man sie ruft, sind wenige da. Weil sich die Kirche nicht tummelt, die Gemeinde sich nicht bewegt, spricht keiner mehr draußen von uns, auch nicht von Jesus. Ein Schneeball wird kein Schneemann, wenn die Kinder den Ball nicht rollen. Der Schnee pappt gut, aber rollen muss sein. Wir Christen tummeln uns zu wenig, wir rollen nicht. Und wer nicht rollt, spielt seine Rolle nicht, die Gott ihm zugedacht hat. Tummelt euch, bewegt euch, lasst von euch hören, mischt euch ins Gespräch der anderen, tut den Mund auf, schlagt zur rechten Zeit auf den Tisch, tut alles mit betenden Händen. Ist denn der Satz so falsch? Wenn die anderen schon nicht von Jesus reden, sollen sie von den Jüngern reden? Jünger haben etwas zu sagen. Sie kommen von ihrem Herrn. Sie melden sich in seinem Namen. Wie anders sollen es denn die Menschen erfahren, was es um Jesus Christus ist, wenn nicht durch uns? Was ist also heute dran? Wir sind dran. Herr, öffne uns den Mund, damit wir Rede und Antwort stehen. Er hat recht, oder? Wir sind dran. Also nehmen wir uns mal uns vor. Und auf die Frage, wie sollen wir rollen und was sollen wir tun und wie sollen wir uns tummeln und bewegen. Und vor allen Dingen sollen wir reden, wir sollen immer wieder reden, aber es wird so wahnsinnig viel geredet in dieser Welt, sodass wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich, wo wir noch Hörer finden. Und außerdem heißt es ja, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold, also sollten wir lieber schweigen und hören lernen, oder? Erstaunlich ist, dass das Wort Hören 1000 Mal in der Bibel vorkommt. 1000 Mal ist von Hören die Rede. Also es muss irgendwie wichtig sein, dass wir zu hören lernen. Ich frage natürlich, auf wen? Da sagt die Bibel klar und deutlich, auf den Herrn. Und weil Hören und Sehen nun mal zusammengehört, dachte ich, wir machen mal einen Stadtbummel zusammen. Die Zeit ist da, wo man durch die Stadt marschiert und die Schaufenster beguckt. Das kommt bald und ich denke an Karstadt, was für wunderbare Fenster damals da waren zu meiner Zeit. Und ich denke auch an meinen Vater, der gerne zu dieser Zeit einen Stadtbummel machte. Und nachdem er 2 Stunden alle möglichen Schaufenster gesehen hatte, endete das in dem Spruch: Es gibt so vieles, was man entbehren kann. Ob er nie etwas wollte von dem, was er gesehen hat, ich weiß es nicht, aber die 5 Kinder, die neue Schuhe brauchten und alles Mögliche, lagen ihm mehr am Herzen als sein eigenes Wollen. Gehen wir mal Schaufenster gucken. Ich habe gerade in meinem letzten Besuch in der Stadt 3 Schaufenster gesehen, die mir besonders wertvoll erschienen und die möchte ich mit euch mal betrachten. Das erste Schaufenster hat ein Motto, diese 3 haben alle ein Motto. Das erste Motto lautet Ungerechtigkeit. Ein Thema, was uns also sehr bewegt und deshalb ist dieses Fenster von sehr großer Beachtung wert. In der Auslage dieses Fensters sehen wir Bilder von gut gekleideten Herren mit Nadelstreifenanzügen, so diese typischen Nadelstreifen, Manageranzüge. Und man sah ein Bild von einem, das Dubai Hotel, den, kennt ihr das? Dieses tolle Hotel dort am Golf, am Ufer da, so groß. Und dann waren die Bilder dazu, die Gegenbilder des Slums in Bombay und Rio als Kontrastprogramm. Und da gab es Statistiken und Zahlen, die erklärten, wie viele Menschen auf dieser Erde mit weniger als 1 Euro pro Tag leben müssen. Und als Blickfang für das Ganze stand da ein Koffer, aufgeklappt, voller Juwelen. Und daneben eine Scheibe trockenes Brot. Da läuft es einem eiskalt über den Rücken, wenn man das sieht, oder? Oder man wird heiß vor Wut. Auch eine Möglichkeit. Und alle, die davor standen, vor diesem Fenster, schütteln mit dem Kopf. Eine bodenlose Ungerechtigkeit in dieser Welt. Das Leid der Milliardenarmen und die wenig wahnsinnigen Reichen, was für eine Ungerechtigkeit. Und wo ist Gott, der gerechte Gott, der das zu verantworten hat? Entweder existiert er überhaupt nicht, sagen die einen, oder ihn stört das himmelschreiende Unrecht gar nicht, sagen die anderen. Überhaupt nicht. Es ist empörend. Und das Schimpfen hörte nicht auf und die Stimmung war geladen und der eine sagte, man müsste das nächste Mal die anderen wählen. Und ein anderer sagte, demonstrieren müsste man. Und ein dritter sagte, wenn wir nicht so feige wären, sollte es wohl so sein. Und wir bummeln weiter durch die Stadt und es wird enger und enger und man muss sich so richtig so durchdrängeln wie auf der Mönckebergstraße am Sonntagnachmittag. Und wir bummeln weiter und das zweite Schaufenster hat das Motto die Liebe. Da war vielleicht ein Gedränge davor. Es war aber auch ein zu schönes Fenster. Eine lebensgroße Mutter war da mit einem Baby auf dem Arm. So lieb und so echt und so treu und so wunderbar zu sehen, dass einem Tränen in die Augen schossen. Da war ein Vater, der mit seinem kleinen Sohn spazieren ging. Der Kleine war noch so klein, dass er die Hand nicht greifen konnte. So der Vater streckte den Zeigefinger aus. Der Kleine hatte die Zeigefinger umfasst. So war es mit meinem Vater, als ich mit ihm zum ersten Mal spazieren ging. Ich erinnere mich daran. Und spielende Kinder mit kleinen Tieren waren da. Kleine süße Hunde, Schmusekätzchen, Teddybears. Aber auch andere Liebeszeugen wie Krankenpfleger, Seenotretter, Rotkreuzler, Helfer aus verschiedensten Kategorien. Und alles war so erfreulich und einfach liebevolles, goldgelbes Licht gehüllt. Es war zu schön. Ein gelungenes Fenster. Und da war noch ein Schild, was wir dann auch noch sehen konnten. Das Böse in dieser Welt, stand da drauf, das Böse in dieser Welt entsteht aus dem Leiden, nicht geliebt zu werden. Ich fand das auch sehr bemerkenswert, oder? Ja, sicherlich, sagt der eine, so ist es doch. Und deshalb hat doch Jesus die Feindesliebe so gepredigt. Er wusste, das Böse lässt sich nur mit dem Guten überwinden, nur mit Liebe. Und deshalb liebet eure Feinde, hat er gesagt. Segnet, die euch fluchen. Ein Liebesfenster. Es war so warm und sonnenhell in diesem nebligen Tag und so ansprechend, keiner wollte mehr weg. Alle sonnten sich da in diesem schönen Fenster und wollten es aufsaugen in sich selbst. Und es geht weiter und es wird nun ernst. Das nächste Fenster hat das Motto Richten. Da stand die Dame im Fenster auf der linken Seite, die mit den verbundenen Augen und der Waage in der Hand. Und da waren rot gekleidete Richter mit roten Kappen. Und da hingen jede Menge Strafzettel an der Wand. Und Steuererklärungen, Nachzahlungen, Aufforderungen. Aber es waren auch Bilder von Gefängnisszenen, von Bildern von Geschworenen und Gerichtsszenen und von Zeugen. Und auch eben eine Gefängniszelle wurde angedeutet mit vergittertem Fenster. Und Handschellen lagen da. Und da lag ein Stück Brot und daneben eine Schale mit Wasser. Und der eine murmelte etwas von den Zuschauern von Jugendkriminalität. Ja, ja. Die andere von Ausländer. Ja, ja. Und ein kleiner Junge fragte seinen Vater: Papa, was soll das Brot und das Wasser? Hast du nicht gesagt, im Gefängnis hatte man euch gut versorgt? Und alle drehten sich um zu dem Vater und der Vater nahm den Sohn und zog ihn weg. Fragt einer, der da geblieben war: War das nicht ein Türke? Bei meinem ersten Stadtbummel hatte ich gar nicht bemerkt, dass zwischen neben all den Fenstern Schaukästen hingen. Schaukästen, die doch eine nähere Erläuterung brachten. Auf die haben wir gar nicht gesehen, wir haben nur das Fenster gesehen. Ich hatte nur. Aber jetzt schauen wir uns gemeinsam diese Schaukästen an. Im Fenster Gerechtigkeit steht die Erklärung: Gerecht ist, was rechtens ist. Also keine abstrakte Form von Sittlichkeit, sondern das Handeln von Personen im Rahmen einer Vereinbarung. Gott ist, wir haben es gehört, der eine Vereinbarung mit den Menschen geschlossen hat. Gott ist, von dem wir wissen, dass er untadelig und unwandelbar ist. Und wir wissen auch, wie wankelmütig wir Menschen sind. Die Gerechtigkeit der Rechten, steht da weiter, ist keine sittliche Fehlerhaftigkeit, sondern sein Verhalten Gott gegenüber. Seine Gottesfurcht und Hoffnung auf Gott. Die Gerechtigkeit der Frommen ist ihr Gehorchen wollen. Erst daraus wird Heil. Mit dem Heil und mit dem Gerechtwerden und der Gerechtigkeit haben wir unsere Probleme. Und wir lesen im Jesaja 45, Vers 6 bis 9. Der Westen und der Osten, ja die ganze Welt soll daran erkennen, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr, ich allein. Ich bilde das Licht und schaffe die Finsternis. Ich wirke den Frieden und auch das Unglück lasse ich kommen. Ich bin der Herr, dies, der alles das vollbringt. Ihr Wolken am Himmel, lasst Gerechtigkeit herabströmen. Und du Erde, sauge sie auf und lass Heil und Gerechtigkeit hervorsprießen. Ich, der Herr, bewirke dies alles. Die Erde, das sind wir, soll das von Gott gemachte Heil aufsaugen, sagt er, damit daraus Gerechtigkeit werden kann. Es ist also umgekehrt. Wir müssen erst einmal etwas annehmen, bevor aus uns Gerechtigkeit erwachsen kann. Der Hintergrund all dieser Geschichte ist das Unheil der Menschheit. Das Unheil dieser Welt. Heil und Rettung bedeuten Aufhebung dieses Unheils und Wiederherstellung des Ursprünglichen, nämlich das Menschsein in Gott und Jesus, wie wir gehört haben. Dieses Heil heißt nämlich Jesus Christus, das uns gegeben wurde aus dem Himmel von oben. Als wir bei dem zweiten Fenster ankommen, das Fenster mit der Liebe, da lesen wir: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben habe. Liebe kommt direkt von Gott, er will geben. Er ist es. Und das Einzigartige in dieser Welt ist, dass die Liebe das Einzige auch ist, was nicht verloren geht. Sondern wenn man gibt, wird es mehr und es vermehrt sich. Es kommt zurück. Und darum, sagt Paulus, die Liebe ist größer als alles in dieser Welt. Die Liebe ist das Allergrößte. Und als wir noch darüber nachdenken, springt ein Video an in dem Schaukasten, wie das ja heute so geht. Und das sind Szenen aus unserem Alltag. Zunächst aber der Straßenverkehr. Straßenverkehr. Und da rast schon ein Motorradfahrer durch das Bild mit einer Geschwindigkeit. Unglaublich. Und wer ganz langsam daneben fährt, ist ein Mercedes-Fahrer. Und dieser Kerl fährt 40, wo man 50 fahren darf. Und alle Welt fährt 60, aber der fährt 40. Kopfschütteln kann man da nur. Kopfschütteln gucken die anderen sich das an und der eine zeigt den Vogel und der nächste sagt, du Idiot, und überholt den anderen und es kommt fast zu einem Unfall. Man spürt, die Nerven liegen blank. Und dann ein Bild von der Autobahn. Auf der Autobahn zockelt da einer auf der linkesten Spur tatsächlich. Und das Drängeln ist so verboten. Jetzt früher konnte man da hinterherfahren, konnte also Lichthupen und so verboten, mit großer Strafe belegt. Also nichts mehr. Und jetzt wird er rechts überholt und der Fahrer an dem langsamen Wagen sagt, Idiot! Und der andere schreit auch zurück, Idiot! Es ist ein wunderbares Miteinander auf dieser Straße. Und dann erscheint das Jesus-Zitat: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Wenn man dich auf die rechte Wange schlägt, halte die linke auch hin. Und wir wenden uns schuldbewusst ab und denken, es ist ja so, es ist schon richtig. Unser Interesse am Nächsten beschränkt sich eigentlich darauf, was er falsch macht und nicht, warum er das macht, was er macht. Trauriger Zustand, oder? Und wir kommen zu dem Fenster richten. Und da ist ein rotes Schild, gleich ganz groß dort zu sehen, in dem Schaukasten. Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Nur er kann verurteilen und von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Und Jakobus wird zitiert, 4,12. Urteilt nicht über andere, denn würde euch Gott auch... Nein, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Das Maß, das ihr am anderen anlegt, wird Gott auch an euch anlegen. Wollen wir das riskieren? Nicht rechten, lieber beten. Soweit das rote Schild. Und jeder von uns hat das Gefühl, an die eigene Nase gefasst zu sein. Puh. Was haben wir alles gesehen bei unserem Stadtbummel? Und da ist noch so viel mehr, was Gott uns jeden Tag zeigen will an unserem Fehlverhalten. Gott führt uns durch jeden Tag. Er will uns die Augen auftun und die Herzen und die Ohren, damit wir lernen von ihm, von Jesus und dem Herrn. Wir sind gemeint, jeder Einzelne von uns. Gott will unser Ratgeber sein, Unser Wegsehen betrübt ihn. Gott missioniert uns, wenn wir das erstmal begriffen. Mission heißt Sendung. Gott sandte seinen Sohn, damit wir klug werden. Ohne ihn begreifen wir Gottes Willen nicht. Und auch seinen wohlmeinenden Rat halten wir nicht für wichtig. Und Gott sagt, ich schaffe Frieden durch Vergebung. Tut das auch. Erinnert euch durch tägliches Beten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir hatten gelesen im Jesaja, seine Gerechtigkeit soll über uns kommen. Nicht eine Gleichheit, wie wir sie verstehen. In Gottes Schöpfung hat alles seinen Platz, auch die Ungleichheit. Lohn und Leid gehören zu den Werkzeugen Gottes, mit denen er uns erzieht. Wie viel Leid musste geschehen, dass so viele Menschen erst anfangen zu beten? Ohne Leid kamen sie gar nicht auf den Gedanken. Aber da ist noch etwas anderes, was zum Schluss von uns gefordert wird, denn wir sind ja dran. Das ist der Gehorsam. Der Prophet Hesekiel erhielt eine Anweisung von Gott, von der viele glauben und meinen, dass sie auch uns gilt. Warne mein Volk. Du sterblicher Mensch, ich mache dich zum Wächter über das Volk Israel. So hör mir nun genau zu und warne die Israeliten in meinem Auftrag. Wenn ich einem Menschen, der mich verachtet, den Tod androhe und du warnst ihn nicht, um ihn von seinem falschen Wege abzubringen und sein Leben zu retten, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Wenn sich jedoch von seiner Schuld und von seinem falschen Wegen nicht abbringen lässt, obwohl du ihn gewarnt hast, dann wird er wegen seiner Sünde sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Wenn einer, der uns gedient hat, sich von mir abwendet und Unrecht tut und du warnst ihn nicht, werde ich ihn zu Fall bringen. Er muss sterben. Ja, wegen seiner Sünde wird er umkommen und das Gute, das er zuvor getan hat, wird vergessen sein. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Warnst du ihn jedoch, bevor er sündigt nicht, dann wird er am Leben bleiben und du hast dein Leben gerettet. Ist es was anderes, als wenn Jesus das so ausdrückt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Und wir sollen nicht schweigen, sondern wir sollen reden, auch hier. Hesekiel sollte reden und warnen und sich umsehen in seinem Volk. Gerettete müssen doch von der Rettung reden. Den Retter bekannt machen, seinen Namen nicht nur kennen, sondern ihn auch weiterempfehlen. Wir empfehlen doch ungefragt alle möglichen guten Handwerker und Leute, die uns Gutes getan haben. Warum empfehlen wir nicht Gottes Sohn, der viel, viel mehr für uns getan hat und immer noch an uns tut? Er ist der Einzige, der sich um unseren Charakter müht. Bis zum letzten Atemzug, den wir haben, haben wir Gelegenheit, von ihm zu lernen. Er hat uns nicht nur unsere Schulden vergeben, sondern er will uns auch befreien, befreien von unseren Schulden und befreien von uns selbst, von der Menschenfurcht, von der Gottesferne. Und diese seine Liebe, Jesu Liebe zu uns, ist viel, viel größer als alles das, was wir meinen. Und wir sollen deshalb die Rolle spielen, die Gott uns gesagt hat, die Gott von uns erwarten darf. Und dieser Stadtbummel soll uns animieren, in die Mission Gottes die Rolle zu übernehmen, unseren Beitrag zum Heil dieser Welt zu tun. In einer Kinderstunde wurde die Frage erläutert: Was tut eigentlich Gott, nachdem die Schöpfung fertig war? Und ein kleines Mädchen, ich weiß. So, na? Gott macht alles heil, was die Menschen kaputt gemacht haben. Oh. So ist es doch bis heute. Aber es bleibt so viel kaputtes Leben. Es bleibt Leid, Hunger und Angst. Wird Gott damit nicht fertig? Hat er sich von uns abgewandt? Oder haben wir uns so weit von Gott entfernt, dass Leid, Elend und Kummer nun zum Menschendasein gehören? Ich glaube, es liegt an uns und unser Abwenden. Und wir Christen tummeln uns zu wenig, damit andere das begreifen. Lasst uns daran denken. Amen.